SWR 2 Forum.
Der vertagte Brexit. Was bringt ein Aufschub für die Briten? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Dieser Tag, der 29. März 2019, ist ein historischer Tag. Man traut sich nicht leichten Herzens, so einen Satz auszusprechen, aber in diesem Fall ist es ganz leicht. Heute um Mitternacht endet die Frist, danach beginnt für die Briten und für die Europäer die Gnadenfrist oder vielleicht die Galgenfrist oder aber die Zitter- oder Hängepartie. Vielleicht finden wir in dieser Sendung raus, was in etwa jetzt passieren könnte. Dreimal ist der Scheidungsvertrag im britischen Parlament durchgefallen, zuletzt vor einer guten Stunde. Damit ist der etwa 600 Seiten umfassende Vertrag zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich Geschichte. Das nächste Zieldatum, an dem wir uns dann versammeln, ist der 12. April. Jetzt diskutieren erst einmal Philipp Meissner, er ist Wirtschaftsprofessor an der ESCP Europe Business School in Berlin. Udo Seifert-Fauti, er ist Journalist, er war viele Jahre bei der BBC in Edinburgh und ist uns jetzt aus der schottischen Hauptstadt zugeschaltet. Und Professor Dr. Gabriele Abels, Politikwissenschaftlerin der Universität Tübingen. Sie ist dort Professorin für politische Systeme Deutschlands und der EU sowie europäische Integration. Frau Abels, bevor wir schauen, was der Aufschub für die Briten bedeutet, vielleicht erst einmal die uns näher liegende Frage: Ist der Brexit, was immer jetzt da noch kommen mag, gut oder schlecht für die europäische Integration?
Er ist insgesamt schlecht, das würde ich schon so sehen, weil das also sowohl ökonomisch natürlich schlecht ist, auch für die EU, weil es aber auch sagen politisch schlecht ist, das Signal, weil wir uns seit 2,5 Jahren nur noch mit diesem Thema beschäftigen, mit dem Referendum. Viele Dinge, die in der EU diskutiert werden müssen, außenpolitische Herausforderungen, innenpolitische Herausforderungen, können nicht diskutiert werden, weil man sich immer wieder mit diesem Brexit beschäftigen muss. Und insofern ist er sozusagen schlecht und man kann sich nur noch wünschen, es soll mal jetzt irgendwie entschieden werden und vorbei sein. Es ist nahezu egal, in welche Richtung, aber wenigstens mal ein Ende sollte absehbar sein.
Jean-Claude Juncker, der Präsident der Kommission, der hat mal gesagt, ganz am Anfang dieses Brexit-Prozesses, wie viel Zeit würde er sich wohl dieser Geschichte widmen? Er hat gesagt, ja, so in der Woche, vielleicht eine Stunde. Das war ein bisschen zu optimistisch, was?
Das war deutlich zu optimistisch. Also wenn die ganzen Verhandler in Brüssel, Juncker selber, aber natürlich auch die sogenannte Taskforce 50 Verhandlungsgruppe, die haben sich die Nächte damit um die Ohren geschlagen und die Tage sowieso. Also das sind Tausende von Stunden Arbeitszeit in diese Brexit-Verhandlungen gegangen. Und da ist dann sozusagen alles, was in den nationalen Administrationen passiert ist, noch nicht mal mitgerechnet.
Das wäre ja auch mal interessant, da einfach die Arbeitsstunden zusammen zu addieren. Herr Seifert-Fauti, Sie sind nach Schottland geflogen, um hautnah zu erleben, wie sich der Brexit anfühlt, der ja nun vertagt wurde kurzfristig. Nicht heute findet er statt, sondern später oder noch später oder sehr viel später. Wie ist denn die Stimmung in der Hauptstadt Schottlands?
Ja, also man könnte sagen, es ist das absolute Chaos und helles Entsetzen in Schottland eigentlich. Denn die Schotten haben letzten Mittwoch, also vor 2 Tagen praktisch im Scottish Parliament hier in Edinburgh abgestimmt, dass sie eigentlich diesen Artikel 50 endlich ad acta legen wollen und dann wieder bei Null anfangen wollen. Oder zumindest, was die Schotten gerne wollten, sie wollen in dieser EU bleiben. So haben sie auch 2016 beim EU-Referendum abgestimmt mit weit mehr als 60%. Da wollen sie drin bleiben. Und eben hat Ian Blackford, der Fraktionsvorsitzende der Scottish National Party im House of Commons in London, auch deutlich gesagt, revoke Article 50. Also zieht endlich diesen Artikel 50 zurück und lasst uns mal über neue Ideen verhandeln. Den Schotten wäre das sehr recht, denn auch das muss man in die Diskussion mit einbringen. In Schottland ist immer noch etwas in der Warteschleife und das heißt zweites Unabhängigkeitsreferendum vom Scottish Parliament bereits schon bewilligt, aber dann auf Eis gelegt worden, um zu schauen, was machen unsere Freunde in London denn mit diesem Brexit. Jetzt haben wir dieses Ergebnis erst einmal. Ich glaube, das wird hier in Schottland und ich habe heute die ersten großen Fahnen vor dem Scottish Parliament gesehen, wo die Yes-Kampagne, also die Unabhängigkeitskampagne, schon angetreten ist und hat laut gesungen und laut gefeiert, jetzt kommen wir und wollen die Unabhängigkeit. Also die Rückmeldung aus Schottland, es ist wirklich alles drin, was da kommen kann.
Herr Meißner, Sie sind kein hauptberuflicher Brexit-Versteher, nicht mal ein Politikwissenschaftler, sondern ein Wirtschaftsexperte. Ihr Spezialgebiet ist die Analyse von Entscheidungen im Management, wie diese zustande kommen und was kluge Entscheidungen ausmacht. Wir wollen in dieser Sendung nicht nur die Irrwege des Brexits analysieren, sondern auch nach möglichen Auswegen suchen. Ist Ihnen, Herr Meißner, schon mal eine Situation begegnet, in der sich alle Beteiligten so gegenseitig blockieren?
Ich glaube, das ist schon selten, weil man merkt ja auch in der ganzen Debatte, die wir jede Woche, jeden Tag was mitverfolgen, dass ganz unterschiedliche Interessen hier eine Rolle zu spielen scheinen. Zum einen geht es um die EU, um den Brexit, aber zum anderen geht es um Parteipolitik, es geht um Innenpolitik, es geht um Machtinteressen. Und diese Dinge werden alle miteinander verwoben und das Ganze in einem Umfeld, in dem scheinbar nur schlechte Optionen auf dem Tisch liegen. Das macht es wirklich zu einer unglaublich schwierigen Entscheidung, vor der wir alle stehen.
Und wie kann man das auflösen? Gibt es da einen Tipp vom Guru?
Naja, aus meiner Sicht geht es vor allem darum, die Entscheidungen anders zu strukturieren. Im Moment ist es ja so, dass im Parlament immer abgestimmt wird, ob eine bestimmte Option jetzt angenommen wird. Das bedeutet aber, man stimmt immer gegen etwas, aber nicht gleichzeitig für etwas. Der Default, also die andere Option, ist eigentlich nicht definiert. Das ist im Moment immer so gewesen, dass der 29.3. quasi der automatische harte Brexit gewesen wäre. Das ist vom Tisch. Jetzt ist der 12. April das neue Datum für den harten Brexit. Allerdings hat ja das Parlament auch absurderweise gegen einen harten Brexit gestimmt. Das heißt, eigentlich gibt es keine Option, für die das Parlament wirklich ist im Moment.
Es gab da im Guardian eine Überschrift, das Parlament hat das letzte Wort gesprochen. Und es lautet, das füge ich jetzt ein, no, 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 no. 8 Probeabstimmungen am Mittwoch und jede ist durchgefallen. Heute dann die 9. Abstimmung sozusagen. Da ging es wirklich um die Sache, um den Scheidungsvertrag, auch durchgefallen. Wie kann man sich so etwas erklären, Frau Abels? Politische Systeme, gerade Demokratien, die stellt man sich doch im Grunde vor als Maschinerien, die mit Checks and Balances und mit Geschäftsordnungen und mit Traditionen und mit eingeübten Standards, ja, sowas Ähnliches wie Weisheit produzieren oder zumindest nicht ganz so dumme Entscheidungen.
Das britische System ist natürlich ein sehr spezielles und man hat ja jetzt auch in den letzten Tagen in den letzten Tagen mit dem ganzen Chaos nochmal vieles Neues darüber gelernt und sehr Erstaunliches. Wir haben mit einer extrem geschwächten Regierung zu tun, eine Regierungschefin, die normalerweise seit Monaten nicht mehr haltbar wäre, die sich aber daran klammert, um die innenparteipolitischen Konflikte auszuhalten und auszutarieren, die aber immer mehr auch von den Hardlinern getrieben wird. Und das macht es natürlich ganz schwierig, sodass sie ja auch auf der Position bleibt, immer nur Brexit means Brexit, immer wieder das Gleiche vorzulegen und zu denken. Zum Schluss wird dann eingeknickt. Das, was aber ja auch bemerkenswert ist, dass man sagen lernen muss, wie stark das britische Parlament unter der Kontrolle der Regierung steht. Das ist ja die Prozesse, die man jetzt sieht, die Versuche, zu einer Einigung zu kommen und Optionen festzulegen, wo man sich fragen muss, das hätte viel, viel früher kommen müssen.
Das ist jetzt nicht auch verwunderlich vor dem deutschen Hintergrund. Ich kann das mal kurz einfügen. In Deutschland gibt sich der Bundestag selbst seine Tagesordnung. In Großbritannien ist es die Regierung, die dem Parlament sagt, was man zu debattieren hat. Und daraus resultieren Schwierigkeiten.
Genau, das ist eine massive Schwierigkeit. Wir haben mit dem Deutschen Bundestag ein sehr starkes Parlament, weil es sehr starke auch Selbstorganisationsrechte hat. Das hat das britische Parlament eben nicht, obwohl wir immer da von der Mutter aller Parlamente und der Parlamentssouveränität sprechen, was aber letztlich dazu führt, dass es die Regierung stärkt. Und wenn man aber eine so handlungsunfähige Regierung hat, die auch nicht in der Lage ist, schon sehr viel früher zu versuchen, den Dialog mit den Oppositionsparteien zu suchen, dann ist es sozusagen ganz schwierig. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich mit der Labour Party und mit Corbyn auch sehr starre Köpfe, die sagen, alles, was man sagen, die britische Tradition auch mal ausgezeichnet hat, so ein Pragmatismus, der ist nicht mehr da. Und jetzt auf den letzten Metern zu versuchen, noch in einen Dialog zu kommen, Kompromisse zu bilden, das ist jetzt gar nicht mehr möglich, weil die Fronten komplett verhärtet sind und jeder versucht nur, die eigene Position da möglichst gut aufrechtzuerhalten und möglichst viel rauszuschlagen. Also bis hin zu natürlich, dass ich Corbyn wünschen würde, Neuwahlen und er wird Premierminister. Also wir haben Versagen wirklich der grundlegenden Institutionen, sodass man sagen muss, man hat letztlich eine schwere Verfassungskrise in Großbritannien.
Warum kommen die da nicht raus aus ihrer Sturköpfigkeit?
Das hat was einerseits auch mit politischer Kultur zu tun, dass man durch dieses starke Gegenüberstellung im Parlament, dadurch, dass man ja auch keine Koalitionsregierungen gewohnt ist. Wir haben ja eigentlich immer nur Einparteienregierungen, sind jetzt wieder in einer Sondersituation. Da fehlt, sagen dann auch immer wieder die Praxis, auch mit den Oppositionsparteien zu versuchen, Lösungen zu finden und die bestmöglichen Lösungen hinzukriegen und die einzubinden. Und das ist in so einer existenziellen Frage, wo sich, sagen, alle Parteien eingegraben haben, beziehungsweise es gibt ja durchaus auch, sagen, ein paar parteiübergreifende Abgeordnete, da scheint sich ja jetzt auch eine neue unabhängige Gruppe zu bilden, aber die ist natürlich auch nicht stark genug, um da jetzt diese festgefahrenen Gräben da zu überbrücken.
Was einem ja auch auffällt in der gesamten Debatte über den Brexit, und da habe ich auch bestimmt hunderte von Kommentaren gelesen und Interviews gesehen in all den 2-3 Jahren, viele beziehen sich in ihrer Argumentation auf rein taktische Momente, rein taktische Überlegungen. Sie verankern ihre Argumentation gern mit Dingen, die in der Vergangenheit geschehen sind. Also ihr Wahlkreis hat so und so abgestimmt oder der Parteitag hat das Parteiprogramm so und so festgelegt. Und was einem komplett fehlt in dieser ganzen Debatte bis heute, bis zu dieser Sitzung heute im Unterhaus, ist einfach auch mal ein strategischer Gedanke. Wo stehe ich in einem Monat, in einem Jahr, in 5 Jahren? Das ist ja eigentlich die Frage, die man sich stellen müsste, wenn es um die Zukunft eines Landes geht. Aber diese Frage taucht nicht auf. Haben Sie dafür eine Erklärung? Irgendjemand hier in der Runde?
Ja, die Erklärung, wenn ich da sagen darf, das House of Commons, also das Unterhaus in London, war ja nie darauf angelegt, dass man Kompromisse über Parteigrenzen hinweg überhaupt mitmacht. Es gibt auf der einen Seite die Conservative Party, also die konservative Partei, und auf der anderen Seite die Labour Party. Als dann die Schotten auch noch mit einmal 55 oder 53 Leuten dort unten im Unterhaus einzogen nach den Wahlen vor 4 Jahren, das war wie eine Sensation, denn plötzlich waren die Schotten drittgrößte Fraktion im Unterhaus. Das war in der Parteienmentalität im Unterhaus nie vorgesehen. Und jetzt sitzen da immer noch 35 rum, die immer noch die drittstärkste Fraktion bilden. Also das, was wir da erleben, ist wirklich der Brexit als Aufhänger zur Erhaltung der Macht im Londoner Unterhaus. Nie würde, und wir haben das ja gesehen bei den Abstimmungen vor einigen Wochen, nie würde ein Labour-Mann, wenn er ehrlich ist, mit der konservativen Partei über irgendetwas abstimmen, das wäre Verrat an den Idealen der Labour-Party. Nie würde ein Konservativer auch nur entfernt mit Labour abstimmen, weil man könnte Jeremy Corbyn plötzlich als Premierminister haben. Genau das will man nicht. Und deswegen hatten wir das ja, dass zum Beispiel beim ersten Mal gegen Frau May abgestimmt wurde beim Deal und einen Tag später hat man dann für Frau May gestimmt, weil da ging es dann um die Machterhaltung. Und genau darum geht es im Moment. Wer behält die Macht im Londoner Unterhaus? Auch eine Neuwahl, um das gleich mal zu sagen, ändert ja überhaupt nichts. Denn derzeit liegt Labour 4-5 Prozentpunkte hinter den Konservativen zurück. Also dann würde wieder eine Mehrheit der Konservativen dort sitzen. Labour wäre sauer. Oder aber, wenn man sich das vorstellt, Corbyn wäre Ministerpräsident, der aber ja auch nicht in der EU bleiben will, sondern wenn man so als richtiger Sozialist und Marxist wie Jeremy Corbyn auftritt, ist natürlich die EU der Ausbund des Kapitalismus. Und wie wieso soll ich jetzt für diese EU eintreten? Damit haben wir alles geschildert, was derzeit in diesem Unterhaus abläuft. Und dann kommen die Schotten noch hinzu und sagen, hallo Freunde in London und in England, wir wollen unabhängig werden. Also das ist derzeit die Lage. Und das, was ich alles gesehen habe seit der Abstimmung heute, deutet darauf hin, niemand weiß, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Man muss sich jetzt erstmal finden. Und ich vermute mal, dass am 10. April dann die EU sagen muss, pass mal auf, liebe englische und britische Freunde. Genau, da werden wir euch jetzt mal was vorlegen. Entweder macht ihr mit oder ihr lasst es sein, dann haben wir No Deal. Und viele in der Conservative Party und auch bei Labour haben so insgeheim genau dies auf der Rechnung. Ein No-Deal zwischen der EU und dem UK. Und dann gibt es ja, wir kennen das als Deutsche, auch in Großbritannien blühende Landschaften in der Zukunft. Sie merken, man kann das eigentlich nur noch mit viel schottischem Humor ertragen.
Wenn ich das ergänzen darf vielleicht, die Eingangsfrage war ja auch, warum schaut eigentlich keiner in die Zukunft? Warum macht man sich keine Gedanken, die vielleicht ein bisschen strategischer sind? Ich glaube, einfach aus Angst, denn es gibt ja scheinbar keine guten, positiven Szenarien, über die man nachdenken kann. Es scheint ja für jeden immer nur Negativszenarien zu geben. Wenn man einen No-Deal-Brexit anschaut, dann reden die Leute davon, dass die Supermarktregale leer sein könnten, dass es keine medizinische Versorgung mehr gibt, dass die Medikamente nicht mehr geliefert werden können und so weiter. Wenn man überlegt, es gibt den Deal von Frau May, dann ist die irische Grenze ein Problem. Das heißt, egal worüber man nachdenkt, gibt es eigentlich nur negative Entwicklungen in der Zukunft. Und das macht es wahrscheinlich auch schwierig, über die Zukunft nachzudenken. Denn dann müsste man ja auch gerade von Seiten der Brexit-Kampagne ein Stück weit eingestehen, dass möglicherweise die Argumente, die man damals im Wahlkampf zu dem Referendum vorgebracht hat, nicht alle so richtig waren.
Ist es nicht einfacher, sich das einfach mal einzugestehen, beziehungsweise den Wählern reinen Wein einzuschenken, als die Dinge so weiter laufen zu lassen, die politischen Spielchen zu betreiben und dann irgendwann hat man die Wirtschaftskrise tatsächlich vor der Tür mit Mangel, mit dem Verlust von Arbeitskräften, mit dem Verlust von Wettbewerbsfähigkeit. Irgendwann kommt das ja automatisch an. Man kann sich ja nicht ewig vor der Realität verstecken, Herr Meißner.
Ja, ich glaube schon, dass es irgendwann ankommen muss. Allerdings muss man ja auch sehen, es ist eine politische Debatte. Das heißt, die Brexit-Befürworter würden Ihnen da wahrscheinlich bei dem Argument nicht zustimmen, dass die Wirtschaftskrise kommt. Denn wenn ich das richtig verstehe, prognostizieren Sie ja tatsächlich dann nach dem Brexit einen Wirtschaftsaufschwung, eine größere Autonomie, möglicherweise ein Revival des Commonwealth, der alten Größe von Großbritannien. Mhm. Und das ist ja das Gegenteil von dem Szenario, was die Remain-Kampagne im Moment malt.
Ich halte das für ein Problem, das ja bei der ganzen Kampagne und auch beim Referendum im Vordergrund gestanden hat, das zu einer Identitätsfrage zu machen. Take back control, also sagen die britische Variante von Make America Great Again war das dann. Und das ja das Erstaunliche war, weshalb ja auch viele gedacht haben, es wird kein solches Referendum oder einen solchen Ausgang geben, weil man immer gedacht hat, es wird rational entschieden und es sind vor allen Dingen die ökonomischen Interessen, die es entscheiden. Und wir haben doch sehr schmerzhaft lernen müssen und das macht auch das so schwierig, zu einer Lösung zu kommen, dass es so stark mit Fragen von Identität zusammenhängt. Und die sind immer sehr, sehr viel schwieriger in den Blick zu kriegen. Und wir haben doch jetzt eine wahnsinnig polarisierte Gesellschaft. Es ist ja nicht nur das Chaos im House of Commons, sondern es ist ja auch die extreme Polarisierung in der Gesellschaft. Und egal, wie es weitergeht, die ist auch nicht so einfach wieder einzufangen. Also insofern bleibt es sehr, sehr krisenhaft, egal in welche Richtung es geht.
Theresa May, Premierministerin Theresa May, hat ja jetzt ihren Rücktritt angeboten und gesagt, die nächste Phase der Brexit-Verhandlungen, die solle bitte sehr ein anderer führen. Dieses Opfer, das sie da bringen möchte für ihr Land und für die Partei, so hat sie es selber dargestellt, das hat schon fast eine mythische Anmutung. Das wirkt wie aus einer fernen Fantasy-Welt. Die Königin opfert sich zum Wohlergehen ihres Volkes. Hat Theresa May eigentlich jemals eine Strategie gehabt, den Brexit durchzusetzen? Oder war es immer nur eine Verkaufe?
Ja, ihm darf ich da vielleicht sagen, wir sollten uns mal daran erinnern, wie eigentlich diese ganze Diskussion losgetreten worden ist. David Cameron trat um 8 Uhr morgens nach dem EU-Referendum zurück.
2016,
sechs Tage lang fühlte sich keiner der Brexiteers von Boris Johnson über die deutsche Gisela Stuart bis hin zu anderen auch nur in der Lage, sich sehen zu lassen, weil sie alle das nicht geglaubt haben, dass das wirklich so passiert. Und dann ging es ja, Premierminister in Großbritannien kann man nur werden, wenn die führende Partei einen ernennt und dann auch die Fraktion im Unterhaus sie wählt. Und das war plötzlich Frau May. Also man muss auch mal sagen, Frau May war bis dahin Innenministerin der Regierung von David Cameron. Mit Europa, mit der EU hatte sie relativ wenig zu tun, um das mal britisch-diplomatisch auszudrücken, und war jetzt plötzlich in der Lage, einen Deal hinzubekommen, der Großbritannien zufriedenstellt. Keiner in ihrer Regierung, und wir erinnern uns, wer da damals dann plötzlich in der Regierung war, Michael Gove, David Davis, Boris Johnson, also die Hardliner praktisch, die sollten dann mit Europa darüber verhandeln, wie dieser Brexit aussieht. Die hatten nun auch keinerlei Ahnung, wie man mit der EU verhandelt. Und genau das war das Dilemma, die Erfahrung. Und das werfen viele Schotten und Waliser und Nordiren jetzt dieser englischen, und ich sage jetzt mal bewusst, dieser englischen Regierung in London vor. Ihr habt mit etwas angefangen, nämlich den Artikel 50 auszurufen und zu beantragen, ohne dass ihr auch nur wusstet, was da kommen soll. Hättet ihr nur mal 2 Jahre gewartet und einen Deal gemacht und ihn dann ausgerufen, wäre das erheblich besser gewesen. Nur, wenn man natürlich nicht weiß, was das heißt. Und ich behaupte jetzt mal etwas ganz Böses, auch gegenüber meiner eigenen Zunft. Dieser Brexit ist die größte Informationskrise der Londoner Zeitungen, die nämlich diese EU immer so geschildert haben, wie man sie gerne gesehen hat, aber nie, wie die EU eigentlich war. Und jetzt müssen vor allem Engländer erleben, wie die EU denn so ist und was Austritt aus der EU eigentlich so heißt. Das ist eine Lernphase, die jetzt 3 Jahre läuft. Ich sehe wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren, um es vorsichtig zu sagen, auch kein weiteres Ergebnis, was da kommen kann. Und deswegen haben wir jetzt dieses Chaos heute in London, dass niemand in der Regierung, niemand im Unterhaus sagen kann, wie machen wir weiter. Und eigentlich kann man nur hoffen, dass irgendwer am 10. April von der EU mal sagt, pass mal auf, wir machen euch jetzt mal Vorschläge, lasst uns darüber diskutieren, ob wir es nicht doch noch hinbekommen.
Ich muss aber auch mal sagen, ich glaube, Theresa May hat im Moment einen unmöglichen Job. Denn, also ich würde vermuten, dass egal mit welchem Deal Theresa May ins Unterhaus gegangen wäre, er wäre abgelehnt worden. Und ich glaube, das liegt daran, dass schon das Referendum fehlerhaft war. Man hat über Remain oder Brexit abgestimmt und keiner wusste, wofür Brexit eigentlich steht. Ich glaube, wenn Sie 100 Leute fragen, die für den Brexit damals gestimmt haben, würden Sie 40 verschiedene Varianten von dem bekommen, was Sie sich eigentlich unter Brexit vorgestellt haben. Und damit war Theresa May eigentlich von Anfang an auf komplett verlorenem Posten, weil sie es niemals allen Leuten recht machen kann, egal welche Annahmen jeder Wähler auch hatte.
Frau Abels, als Politikwissenschaftlerin müsste sie das jetzt eigentlich mal elektrisieren. Da haben wir also eine gestandene Demokratie mit einer jahrhundertenalten Tradition, mit eingeübten Standards, mit klugen Leuten, mit 2 Parteien, die gefestigt sind, manchmal ein bisschen seltsam, aber welche Partei ist das nicht? Wir haben keine große Bedrohung von populistischen Parteien an den Rändern. Okay, es gab UKIP, die Unabhängigkeitspartei von Nigel Farage, aber die war doch eigentlich nicht wirklich ernst zu nehmen, obwohl man sie dann doch sehr ernst genommen hat. Kurz und gut, ein Land mit Wohlstand, Tradition, hoch angesehen, viel Reputation, und mittendrin, plötzlich, aus heiterem Himmel, bricht dann sozusagen das demokratische Gefüge auseinander in einer Art und Weise, wie das kein Politikwissenschaftler jemals vorhergesagt hat. Ist das nicht ein tolles Forschungsobjekt?
Ja, das ist in der Tat ein tolles, aber auch eben sehr frustrierendes Forschungsobjekt. Ich würde aber nochmal an der Stelle sagen, dass Cameron das Referendum überhaupt ausgerufen hat damals. Das hatte ja was zu tun mit den innerparteilichen Konflikten. Er hat ja gehofft, dann die Hardliner in der eigenen Partei befrieden zu können, weil durchaus sozusagen mehr Druck von Seiten der UKIP aufgebaut wurde. Cameron hat aber wahrscheinlich gar nicht vermutet, dass er die Wahl tatsächlich gewinnt. Wenn er nämlich wieder in eine Koalitionsregierung gemusst hätte, dann hätte es das Referendum nicht gegeben, weil nämlich die Liberal Democrats gesagt hätten, nee, wir machen dazu kein Referendum. Das ist ja eine der wenigen proeuropäischen Parteien in Großbritannien. Also insofern hatte die UKIP da schon einen starken Einfluss, weil sie die Konservativen an der Stelle stärker gespalten hat, die da ja immer auch dieser Riss pro, kontra EU ging in Großbritannien immer sehr stark durch die Parteien durch. Und das hat dann in dieser Situation, ja, mit May, ich halte May auch ein Stück weit für eine Trümmerfrau, dass sie in dieses Amt gekommen ist, obwohl ich dann, wie sie das gemanagt habe, da auch kein Mitleid mit ihr habe, weil sie hat es einfach katastrophal gemanagt. Dann noch ohne Not eine Neuwahl auszurufen, von diesem Recht Gebrauch zu machen und dann in einer Situation zu sitzen, eine Minderheitenregierung, was die Briten überhaupt nicht kennen, geduldet von einer extremistischen Partei wie die DUP in Nordirland. Das ist, das kann nicht gut gehen, wenn sie von diesen Stimmen sozusagen auch dann abhängig ist. Das ist ein massives Problem und ich würde aber auch nochmal sagen, dieses Referendum, die Lügenkampagnen wissen wir inzwischen, die es dazu gegeben hat, das ist extrem schwierig, über so eine Frage ein Referendum zu machen und dann in einem Land, was ja keine Tradition hat von Referenden. Das kommt ja dazu. Man muss meines Erachtens Referenden, die den Status quo so stark verändern, wie bei dem Brexit-Referendum, die kann man nicht ohne sinnvolle Quoren machen. Das ist ein riesiges Problem. Man kann den Status quo mit knappen Mehrheiten entscheiden, aber nicht einen gravierenden Status quo-Wechsel. Das halte ich sozusagen, also es gab eine ganze Reihe von Verfehlungen in den letzten Jahren, ein völliges Versagen der britischen politischen Elite.
Herr Meissner, Sie haben ja ein Büchlein geschrieben und behaupten, entscheiden sei eigentlich ganz einfach, wenn man sich an gewisse Regeln hält. Eine Frage, die jetzt wirklich nochmal auf der Agenda steht, ist die Frage, wir geben die Entscheidung zurück an das Volk, nachdem die Regierung keinen Weg weiß, das Parlament keinen Weg weiß, soll doch bitte das Volk noch einmal entscheiden. Ist das eine gute Idee? Kann ein Volk mit einer einfachen Frage, mit einem Ja oder Nein, so etwas Komplexes wieder auflösen, was sich jetzt hier in aller Verfahrenheit darstellt?
Also wenn wir über ein neues Referendum reden, dann müsste man dieses Referendum sicherlich anders gestalten als das erste. Wenn wir über Neuwahlen reden, haben wir eben schon gehört, scheint es so zu sein, dass das die Situation, die verfahrene Situation im Parlament nicht unbedingt verbessern würde. Müsste man aber abwarten. Wenn wir über das Referendum sprechen, würde ich dafür plädieren, dass wir ganz klar über Optionen abstimmen. Es war ja teilweise so, dass für keine der Optionen eine Mehrheit es gibt, also ähnlich wie im Parlament bei Vorabstimmung oder Volksbefragung herausgekommen ist. Ich würde dann dafür plädieren, tatsächlich vielleicht mehrere Referenden nacheinander zu machen und dann die Optionen tatsächlich gegeneinander abzustimmen, solange bis man sich nur noch zwischen zwei Optionen entscheiden kann. Das sind dann vielleicht nicht die besten oder es ist nicht eine gute und eine schlechte, sondern es ist die am wenigsten schlechte und die am zweitwenigsten schlechte Option. Selbst wenn es so ist, aber dann hat man zumindest eine Entscheidung. Das ist aus meiner Sicht der einzige Weg, dass man tatsächlich nacheinander entweder im Parlament oder in Form eines Referendums über die einzelnen Entscheidungen gegeneinander entscheidet, sodass man automatisch nicht nur immer gegen etwas sein kann, sondern wenn man gegen etwas ist, auch gleichzeitig für etwas anderes ist.
Das hieße, man müsste auf den Wahlzettel schreiben, ihr habt No Deal oder ein Deal und wenn die Mehrheit sagt, okay, wir wollen einen Deal, dann müsste die Anschlussfrage vielleicht auf dem gleichen Zettel lauten, diesen Deal oder jenen Deal. Läuft das so?
Ja, oder man macht das in zwei Wochen oder im Wochenrhythmus oder so. Das klingt jetzt wahrscheinlich etwas sehr komplex, aber am Ende entweder muss diese Entscheidung vorstrukturiert werden durch das Parlament, durch irgendeine Institution, die dafür sorgt, dass diese letzten beiden Optionen tatsächlich überbleiben, oder das muss das Volk machen.
Der vertagte Brexit, was bringt ein Aufschub für die Briten? Das SWR2-Forum in das Diskutieren. Der Wirtschaftsprofessor Philipp Meissner, der Journalist Udo Seiwert-Fautui und die Politikwissenschaftlerin Professor Gabriele Abels. Schottland, Herr Seiwert-Fautui, ist eine Nation, kein Bundesland, so wie wir. Das heißt, rein symbolisch ist der Begriff der Nation höherwertig als der des Bundeslandes und gleichwohl hat Schottland in einer solchen Abstimmung keine Vetomacht gehabt, auch nicht Nordirland oder Wales, sondern da wurden einfach die Stimmen des gesamten Vereinigten Königreichs zusammengeschüttet. Das hat die Schotten sehr verbittert, weil sie ja mehrheitlich jetzt gegen den Brexit gestimmt haben. Sie haben aber auch heute gegen den Scheidungsvertrag gestimmt. Wäre es vielleicht klüger gewesen, wenn sich ein paar moderate Kräfte zusammengefunden hätten und gesagt hätten, gut, dann nehmen wir den jetzt an. Wir mögen ihn zwar nicht, aber wir nehmen ihn trotzdem an, denn dann bekommen wir ja die Übergangsfrist. Und dann können wir in aller Ruhe die Dinge vielleicht gestalten, die jetzt so verfahren sind. Das war für die Schotten aber nie eine Option.
Nein, die Scottish National Party, die ja die Minderheitsregierung hier im schottischen Parlament in Edinburgh unterstützt von den Grünen stellt, war sehr deutlich, was dies betrifft. Sie haben gesagt, wir wollen nicht aus dieser EU heraus. Man hat uns 2014 beim Unabhängigkeitsreferendum, das ja für den Verbleib in der Union mit dem United Kingdom, also mit England, Wales und Northern Ireland bleiben sollte, klar gesagt, nur wenn ihr für diese Union stimmt, dann bleibt ihr auch in der EU. Ja, mein Gott, fünf Jahre später stehen die Schotten vor der Situation, jetzt stimmen wir für den Verbleib in der EU, werden aber durch die vielen Stimmen aus England gegen unseren Willen aus der EU herausgerissen. Against the will of the people ist das Schlagwort hier oben in Schottland, wo sich sehr viel Frustration breit macht. Also die schottische Sicht ist sehr deutlich. Wir wollen in dieser EU bleiben und koste es, was es wolle. Wir haben jetzt abgewartet, wie der Brexit ausgeht und was jetzt in Schottland passiert. Und die Fahnen hier vor dem schottischen Parlament, die wir bisher einige Wochen nicht gesehen haben, sind jetzt wieder da. Ich vermute mal, es wird an der Basis in Schottland eine ganz massive Bewegung außerhalb der Scottish National Party geben, die jetzt endlich ihr Unabhängigkeitsreferendum haben wollen, um dann zu entscheiden, dass sie als unabhängiges Land in der EU drin bleiben mit allen Vor- und Nachteilen, denn das ist die erklärte Absicht der Regierung in Schottland. Und man kann sich vorstellen, damit hat sich die schottische Regierung bei der englisch-britischen Regierung in London natürlich überhaupt keine Freunde gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass Theresa May und Schottlands erste Ministerin Nicola Sturgeon je wieder Freunde werden. Das funktioniert nicht. Also auch das ist etwas, was berücksichtigt werden muss. Und ich möchte auch nochmal sagen, Frau Abels hat gesagt vorhin, es ist eine Identitätskrise. Genau das ist es. Es ist eine Identitätskrise. Ein Nordire weiß sehr genau, dass er Ire ist. Ein Waliser weiß, dass er Waliser ist und welche Hymne er zu singen hat. Und ein Schotte wusste schon immer, was er zu singen hat und was Schottland ausmacht. Aber dann gab es da diese Engländer. Die Engländer hatten über viele, viele Jahre keine richtige Identität. Die kam erst mit Fußball-Weltmeisterschaften wieder hoch und jetzt funktioniert endlich mal wieder eine englische Fußballnationalmannschaft und dann fängt die britische Regierung an, mit England genauso etwas zu machen. Ich möchte es auch nochmal sehr deutlich machen. Ich kenne sehr, sehr viele Engländer, die sehr genau wissen, was dieser No-Deal-Brexit heißt. Deswegen sind sie dafür. Sie nehmen das wirtschaftliche Chaos in Kauf, weil sie aus dieser EU raus wollen, weil sie das Gefühl haben, wir werden von dort diktiert. Und viele kenne ich, die jetzt sagen, ich habe für Leave gestimmt, ich will Leave haben und jetzt wollen wir auch wirklich raus. Und jetzt werden wir ausgerechnet von der britischen Politik darin aufgehalten, dies zu tun. Sie können sich vorstellen, es gibt Leute, die sagen, wir könnten Unruhen auf englischen Straßen erleben, wenn das so weitergeht. Und so abwegig ist es nicht, weil es hat es schon mal vor einiger Zeit gegeben.
Oder in Irland. Das ist ja auch eine reale Gefahr. Was passiert jetzt eigentlich in einem No-Deal-Fall? Dann müsste doch eigentlich sofort eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland entstehen. Ansonsten wird es ein Schmugglerparadies.
Die kriegt man ja aber nicht hin. Es gibt ja mehr als, ich glaube, 324 Übergänge, Straßen, die da drin sind. Es gibt ja keine klaren Grenzverläufe. Es gibt, die Grenze ist an vielen, also jede Grenze ist letztlich willkürlich, aber an bestimmten Stellen ist es da besonders verrückt, dass wenn ein Bauer aus seinem Haus geht in die Scheune, wechselt er damit sozusagen den Staat von Nordirland nach in die Republik Irland rüber. Also wie will man da eine Grenze machen und die eben auch sozusagen kontrollieren? Zugleich muss die EU gucken, wie denn eine Grenzsicherung da ist, weil sonst genau das passieren kann, dass die Grenze ein Einfallstor wird für Schmuggler, um Sachen dann in die EU reinzubringen. Also das ist No-Deal-Brexit ist auch ein Worst-Case für die EU und für Irland, weil genau die Frage dann steht, wie kriegt man da eigentlich einen Schutz Irlands hin, wie kriegt man einen Schutz der EU-Außengrenze, wie kriegt man einen Schutz der ökonomischen Interessen hin.
Die Briten
man
haben
muss
jetzt,
auch dazu, ja. Man muss dazu sagen, bei Nordirland, zur Erinnerung, wir haben das Karfreitagsabkommen über Nordirland. Da hat die EU sich massiv reingehängt und gesagt, wenn ihr den Frieden in Nordirland hinbekommt, unter starkem Druck der US-Amerikaner und weniger Druck aus England. Wir müssen auch mal sagen, in Nordirland gibt es derzeit kein Regionalparlament. Mhm. Seit 2,5 Jahren. Es gibt keine Regionalregierung, weil eben die DUP, die da in London sitzt, mit Sinn Féin, der anderen großen Abteilung, in Klammer auf, katholisch, keine Regierung bilden will. Und Sinn Féin weigert sich seit Jahrzehnten, dieses englische Parlament anzuerkennen, weil das sind die Eroberer und sie wollen die Königin von Großbritannien nicht als Machthaberin anerkennen. Damit haben sie alles, was in Nordirland läuft. Nordirland hat derzeit keine voll funktionsfähige Regierung, die sie eigentlich haben müsste, um da mitzureden. Und deswegen kommt der Republik Irland, also dem EU-Land, eine ganz große Rolle zu, denn die kennen sich über die Grenzen hinweg und den irischen Empfindungen und das Gälisch sprechen am besten. Und da spielt dann Schottland wieder eine Rolle, weil sie müssen wissen, Irland, Nordirland und Schottland sind keltische Länder seit Jahrhunderten und die kennen sich. Und auch mal zur Grenzziehung, wenn die Grenze hard border zwischen Northern Ireland und Ireland der Republik kommt, dann haben wir auch so etwas wie eine Grenze zwischen Schottland und Irland. Und das ist eigentlich unvorstellbar, weil Schottland hat gerade mal 30, 40 Meilen über die See und man ist in Nordirland. Das sind alles Probleme, über die London bis zur Entscheidung nie nachgedacht hat. Und jetzt haben sie genau dieses Dilemma.
Wir schauen mal wieder, wie häufig so bei Brexit-Sendungen, lustvoll in die Büchse der Pandora. Vielleicht können wir noch einen weiteren Schrecken entdecken, nämlich die kommende Europawahl. Die Briten müssen sich jetzt in etwa 1,5 Wochen entscheiden, ob sie eine Verlängerung wollen und vielleicht ein Jahr weiter in der Europäischen Union bleiben. Dann müssten sie allerdings auch einen Europawahlkampf ausfechten. Keiner kann sich so richtig vorstellen, wie das funktionieren soll. Überall auf dem Kontinent sagen die Kandidaten fürs Europaparlament, wie sehr sie Europa mögen. Und die Briten tun genau das Gegenteil. Wie gesagt, schwer vorstellbar. Ist das eine gute Idee, dass Briten, dass Großbritannien dann vielleicht doch noch ein bisschen länger in Europa bleibt, einfach nur damit es nicht zu wirtschaftlichen Verwerfungen kommt. Aber dann haben wir natürlich die ganze toxische Situation in der Europäischen Union. Können wir damit klarkommen, Frau Abels?
Also ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, dass in Großbritannien ein Europawahlkampf erstens noch organisierbar ist. Das ist ja, braucht ja einen längeren Vorlauf. Aber dann auch, wenn er geführt werden müsste, was das dann fürs Europäische Parlament bedeutet. Also erstens ist dann die Frage, wie wird die Zusammensetzung dann der britischen Abgeordneten sein? Da wird die UKIP, die sich ja sagen, weiter eher extremistisch entwickelt hat, vermutlich viele Stimmen beibekommen. Aber was heißt das auch fürs Europäische Parlament? Wie will man mit diesen Abgeordneten dann aus England umgehen, von denen die meisten gar nicht mehr dann da sein wollen? Und kann man denen, weil sie jetzt gesagt haben, wenn man das etwa für ein Jahr macht, Abgeordnete dann nach einem Jahr sagen, wir entziehen euch das Mandat?
Ich glaube, die bleiben dann für die gesamte Wahlperiode.
Eben, einmal gewählt, immer gewählt. Sind die für 5 Jahre drin. Man kann doch nicht dann sagen, die sollen ganz normal mit vollen Rechten an allen Sachen entscheiden, was den künftigen Haushalt betrifft, was Fragen der weiteren Ausgestaltung der Beziehungen zu Großbritannien betrifft. Das ist doch eine vollkommen absurde Situation. Also das finde ich, sagen, auch für das Europäische Parlament, für die Handlungsfähigkeit des Parlaments keine gute Situation, wenn man da jetzt noch die britischen Abgeordneten dabei hätte.
Wenn ich das ergänzen darf?
Ja.
Also ich stimme Ihnen da absolut zu und ich glaube, auf eine Sache muss die EU jetzt besonders aufpassen, nämlich, dass diese toxische Situation, die wir im Vereinigten Königreich sehen, sich nicht auf die EU überträgt und wir jetzt nicht noch eine ähnliche Verfassungskrise in Europa bekommen, denn das können wir ganz sicher nicht gebrauchen und da muss auch die Europäische Union, glaube ich, aufpassen, abzuwägen. Das ist dann natürlich eine sehr harte Abwägung gegen die zwischen der Funktionsfähigkeit der europäischen Institutionen und dem harten Brexit am Ende. Das könnte eine Entscheidung sein, die auf uns zukommt. Und vielleicht noch eine andere Sache zu der Diskussion, die wir eben hatten. Was aus meiner Sicht in dieser ganzen Diskussion ein bisschen zu kurz kommt, ist auch mal auf die Vorteile von der EU zu gucken. Wir reden immer über Brexit und wie schwierig alles ist. Aber eine Sache ist mir noch mal ganz klar geworden im Rahmen dieser ganzen Brexit-Diskussion. Als der Brexit kam, hatten wir sofort die Diskussion mit Gibraltar, Spanien. Wir haben jetzt eine Diskussion über Irland, Nordirland. Das heißt, diese alten nationalistischen, eigentlich schon als ausgestanden gedachten Diskussionen und Kämpfe kommen wieder hoch. Und dass man einfach nochmal begreift auch, dass die EU ein sehr, sehr erfolgreiches Friedensprojekt ist, das unglaublich erfolgreich war in den letzten Jahren, das kommt, glaube ich, viel zu kurz in der Debatte.
Nun ist es ja so, dass die Abgeordneten des britischen Parlaments, sämtliche Politiker der Regierung und überhaupt die Briten ja auch nicht dümmer sind als wir. Also die sehen schon die Schwierigkeiten, die sehen auch die Konsequenzen und sind trotzdem gefangen letztlich in ihrem System und ihrer Art zu denken. Und diese Kommunikation, die Sie da gerade ansprechen, Herr Meißner, nämlich Europa als Friedensobjekt, das ist überhaupt nicht durchgedrungen. Da überwog der British Exceptionalism. Wir sind was ganz Besonderes, das geht uns nicht an. Wie kann man mit Leuten, die denn eigentlich nicht kommunizieren wollen, Argumente austauschen? Das ist ja das Problem, was auch Michel Barnier schon seit einiger Zeit hatte. Wie macht man so eine Verhandlung?
Ja, vielleicht indem man mal die Briten daran erinnert, wer eigentlich die Menschenrechtsorganisation in Straßburg, den Europarat, gegründet hat. Das war nämlich der britische Parteiführer und Premierminister Sir Winston Churchill, ganz entscheidend. Und Frau May hat immer wieder damit gespielt, auch dort noch austreten zu wollen. Das hat mit der EU nichts zu tun. Jetzt sind sie auf jeden Fall noch drin. Also, und wenn ich die Diskussionen dort erlebe, erlebe ich auch, dass bei den parlamentarischen Versammlungen oder bei den Kongressdiskussionen der Gemeinden und Kommunen die britischen Abgeordneten durchaus eine sehr führende Rolle spielen und sich engagiert für dieses Europa einsetzen. Nur wenn es um die EU als Wirtschaft geht, da denkt man dann plötzlich ganz anders. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass viele überhaupt nicht verstehen, was diese EU eigentlich macht. Und für uns Deutsche, für uns Kontinentaleuropäer ist ja die Freizügigkeit etwas ganz Besonderes. Für die Briten ist es genau das Gegenteil. Free Movement of People ist hier mehr ein Schreckenswort. Jetzt kommen noch mehr Ausländer und immerhin können Sie sich vorstellen, in diesem UK leben derzeit 3 Millionen EU-Ausländer und alle wissen nicht, was ihnen passiert, wenn ein No-Deal kommt, weil dann gelten alle EU-Regeln nicht mehr. Man kennt Briefe, dass wir alle rausgeworfen werden aus dem United Kingdom. Es ist da wirklich alles denkbar. Also vielleicht müsste die EU auch mal von sich aus sagen, pass mal auf, wir reden mal genau über diesen Frieden und ihr Briten habt ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass dieses Europa in dieser Funktion entstanden ist, denn das Europaparlament, das in Straßburg gleich neben dem Europarat sitzt, hatte seine ersten Diskussionen im Europarat. Also Sie haben da schon maßgeblich auch zu beigetragen, dass Europa so entstanden ist, wie es heute ist.
Die Uhr tickt, die nächste Deadline, und das heißt wörtlich übersetzt ja Todeslinie, die nächste Deadline ist am 12. April. Wer weiß, wo wir dann an dieser Stelle sind. Wir Deutschen haben ja ein Sprichwort, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, aber das funktioniert in der Geschichte normalerweise nicht so richtig. Man erinnere sich, die Römer, die Griechen, ihre Reiche sind längst untergegangen und noch immer werden die antiken Sprachen in unseren Schulen gelehrt. Also was die einmal angefangen haben, das hört einfach nicht auf und ich nehme an, auch der Brexit wird nicht aufhören, nicht am 12. April und nicht in 1 oder 2 oder 10 oder 20 Jahren. Wenn man so etwas einmal anfängt, dann hört es einfach nicht mehr auf. Haben Sie eine Prognose, Frau Abels, wie es jetzt weitergehen könnte in den nächsten Tagen? Ich weiß, es ist eine verwegene Frage, aber probieren Sie es doch mal.
Es ist ja jetzt in der Tat sehr verwegen. Also ich fürchte inzwischen, dass es die Wahrscheinlichkeit eines No-Deal-Brexits tatsächlich größer geworden ist, weil auch die Frage ist, ob die EU, wie groß das Interesse ist, sich noch darauf einzulassen. Da gibt es ja inzwischen auch unterschiedliche Präferenzen der Mitgliedstaaten, also Merkel anders als Macron, was jetzt das betrifft, nochmal wieder Zugeständnisse eben auch zu machen. Also insofern ist der Hard Brexit zu einer größeren, die Wahrscheinlichkeit dafür ist gestiegen.
Jetzt haben wir nur noch wenige Sekunden. Udo Seiwert-Fauti, Deal oder No Deal?
Zwei Worte, No Deal.
Und Herr Meißner, was denken Sie?
Ich glaube, der Status quo ist der harte Brexit und im Moment hören wir immer nur No, No, No und ich denke, das geht auch so weiter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür ist leider sehr groß.
Also Wetten werden noch angenommen und Wetten ist ja eine typisch britische Eigenschaft und damit schließen wir ein wenig versöhnlich in unserem SWR2-Forum zum Thema der vertagte Brexit. Was bringt ein Aufschub für die Briten und natürlich auch für die Europäer? Es diskutierten Professor Philipp Meißner von der ESCP Europe Business School in Berlin, Udo Seiwert-Fauti, Journalist, zugeschaltet aus Edinburgh, und Professor Gabriele Abels, Politikwissenschaftlerin an der Universität Tübingen. Ich danke Ihnen allen für diese Runde und es bleibt spannend in Sachen Brexit. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Ihm.